Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode bei Taste of Crime. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir das dritte Kapitel unseres kulinarischen Kriminalromans aufschlagen. Zuletzt ließen wir unsere Helden in einer brenzligen Situation zurück. Wir mussten schmerzlich erfahren, dass Archibalds Gegenspieler, der skrupellose Oligarch Volkov, den ersten Zug im Grand Hotel vorausgesehen hatte. Der Anschlag mit dem Pilzgift wurde im letzten Moment abgeblasen, weil ein banaler Kaugummi Charlies Überwachungshandy verriet. Das Trio, Archibald, Charlie und Penelope, sah sich plötzlich einem unsichtbaren Feind gegenüber, der nun wusste, dass man ihm auf den Fersen ist. Doch aufgeben ist für einen Oberkellner der alten Schule keine Option. In Archibalds Mansarde, bei einer stärkenden Portion Ham and Eggs, wurde die nächste Ebene der Verschwörung sichtbar. Ein politischer Maulwurf im Herzen der Regierung, der stellvertretende Premier Sterling Vane, bereitet die feindliche Übernahme des Landes vor. Die Rettung erschien in Gestalt von Sir Edward Harrington vom MI5, ein Mann von tadelloser Etikette, wenn auch mit gelegentlichen Problemen bei der Bodenhaftung. Gemeinsam wurde ein tollkühner Plan geschmiedet. Wenn man den Feind nicht mit Fakten schlagen kann, muss man ihn mit seiner eigenen Paranoia besiegen. Wir befinden uns nun auf Oakwood Manor. Das Geburtstagsdinner für die First Lady ist in vollem Gange. Der Kaisergranat wurde serviert, das Chateaubriand wurde gelobt. Doch während die Gäste lachen und den Wein genießen, bereiten Archibald und seine Freunde hinter den Kulissen das Unvorstellbare vor. Penelope hält den Finger am Auslöser, Charlie sichert das Gelände und Archibald serviert gerade ein Soufflé, das das Schicksal einer ganzen Nation verändern wird. Bleiben Sie dran, wenn die Grenze zwischen Gastronomie und Hochverrat verschwimmt. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit dem hochspannenden dritten Teil von Archibald und der Schatten über dem Millbay Pier.
Das Handy-Dilemma, wenn der Kaugummi zum Verhängnis wird.
Der nächste Morgen dämmerte grau über der Stadt. Charlie stürmte mit flatterndem Mantel in die Pathologie. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Immer bereit, die Nachricht vom plötzlichen Organversagen des Premierministers im Radio zu hören. Doch es blieb still. Als er wenig später das Büro betrat, in dem Archibald und Penelope bereits bei einer starken Kanne Tee warteten, sah er blass aus. Und, platzte Archibald heraus, wie hoch war die Konzentration? Reicht es für eine lebenslange Haftstrafe? Charlie ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen und warf einen Umschlag auf den Tisch. Nichts, gar nichts. Das Pilzragout war absolut rein. Erstklassige Qualität, keine Spur von Amanita phalloides. Es war einfach nur ein verdammt gutes Abendessen. Penelope hielt inne, den Teelöffel in der Luft. Aber ich habe genau gezählt. Wenn ich mich geirrt hätte, wäre jetzt jemand anderes im Krankenhaus. Aber alle Gäste sind wohlauf. Das ist es ja, sagte Charlie frustriert. Der Hilfskoch hat nie etwas injiziert. Ich dachte, er wäre so flink wie Houdini, aber er hat einfach gar nichts getan. Der Anschlag wurde in letzter Sekunde abgeblasen. Die bittere Wahrheit sickerte langsam durch. Der Kaugummi, den Charlie so sorgfältig gewählt hatte, war zu gut gewesen. Sein Handy war nicht in den Hafen gesunken. Volkovs Sicherheitsleute hatten das Gerät bei einer Routinekontrolle an der Bordwand entdeckt. In dem Moment, als die Russen das Handy sahen, wussten sie, dass ihr Plan kompromittiert war. Sie hatten das Spiel mitgespielt, die Russian One zur Tarnung genutzt und den Anschlag im Grand Hotel im letzten Moment gestoppt, um keine Spuren zu hinterlassen. »Wir haben sie gewarnt«, flüsterte Archibald und strich sich über sein Haar. Sie wissen jetzt, dass wir ihnen auf den Fersen sind. Aber sie geben nicht auf. Volkov ist kein Mann, der unverrichteter Dinge abzieht. Sie schmieden sicherlich bereits einen neuen Plan. Und diesmal werden sie vorsichtiger sein. Das Trio saß in der Falle der Ungewissheit. Der Feind kannte ihre Gesichter zwar noch nicht, aber sie kannten ihre Methoden. Um den nächsten Schritt der Russen zu erfahren, brauchten sie neue Informationen. Wer war der Informant, der Volkov mit Details aus dem Inneren der Regierung versorgte? Das Netz der Verschwörung war weitaus größer als ein vergiftetes Abendessen. Hacking und Ham and Eggs,
Nervennahrung vor dem Sturm. Während der Duft von brutzelndem Speck und herzhaften Bohnen langsam durch die Küche von Archibalds Restaurant zog, saß Penelope mit fliegenden Fingern vor ihren Bildschirmen. Das Spiel hatte eine neue, furchteinflößende Ebene erreicht. Durch eine Sicherheitslücke im Smart TV eines luxuriösen Hotelzimmers und den gekaperten Laptop auf der Russian One wurde sie zur unsichtbaren Zeugin einer Verschwörung, die weit über ein vergiftetes Abendessen hinausging. Die abgehörten Gesprächsfetzen ließen ihr das Blut in den Adern gefrieren. Es ging nicht mehr nur um einen Anschlag, es ging um eine feindliche Übernahme. Der stellvertretende Premierminister, ein Mann, der seit 3 Jahren geduldig im Schatten gewartet hatte, war ein Schläferagent des Kremls. Sollte der Premier in den nächsten 2 Tagen fallen, würde ein Mann die Macht in Großbritannien übernehmen, dessen Fäden direkt nach Moskau führten. Der Untergang der Ukraine wäre nur der Anfang. Eine komplette Neuordnung Europas stand auf dem Plan der Russen. »Jungs, ihr glaubt nicht, was hier gerade über die Leitung kommt«, rief Penelope bleich in die Küche. Archibald, der gerade gekonnt die Eier in die Pfanne schlug, und Charlie, der die Bohnen rührte, hielten inne. »Egal wie schlimm es ist, Penelope«, sagte Archibald mit ruhiger, aber fester Stimme, »wir essen jetzt erst einmal. Wer die Welt retten will, braucht eine ordentliche Portion Proteine. Ohne Nervennahrung treffen wir nur falsche Entscheidungen.« Er servierte 3 Teller mit dampfenden Ham and Eggs und Bohnen in Tomatensauce. Ein ehrliches, englisches Frühstück mitten in der Nacht. Während sie schwiegen und die Wärme des Essens genossen, ahnten sie noch nicht, dass sie die letzte Verteidigungslinie gegen eine politische Katastrophe waren. Volkov und seine Hintermänner fühlten sich bereits am Ziel. Für sie ist Europa nur ein Spielfeld, England nur die Spieleröffnung, genau wie Taiwan für die Chinesen nur ein Trostpreis ist. Doch sie hatten die Rechnung ohne einen Pinguin, eine Hackerin und einen unerschrockenen Ermittler gemacht, die gerade ihre Gabeln beiseite legten. »Okay«, sagte Charlie und wischte sich den Mund ab. »Penelope, sag uns alles. Wie wollen Sie ihn in den nächsten 48 Stunden erledigen, wenn die Pilze nicht funktioniert haben?« 1. Beans, Bonds und britische Etikette. Ein Meisterstratege am Küchentisch. Die Stimmung in der Küche war gedrückt. Die kurz vorher gehörte BBC-Meldung über den Tod von Will Prescott hing wie ein schwerer Nebel über den dampfenden Tellern. »Er hängt«, flüsterte Penelope. »Sie räumen auf.« Doch mitten in das Entsetzen platzte ein rhythmisches Klopfen an der Hintertür. Archibald öffnete, noch mit dem Bohnenteller in der Hand, und erstarrte. Vor ihm stand eine Erscheinung aus einer anderen Ära. Ein Mann, groß gewachsen und in einen Anzug gehüllt, der so perfekt saß, dass er fast wie eine Rüstung wirkte. Eine Melone saß akkurat auf seinem Kopf und ein klassischer Regenschirm ruhte in seiner Hand, obwohl kein Wölkchen am Himmel zu sehen war. Archibald, der in jeder Situation das Geschäftliche sah, dachte kurz, wenn der so serviert, wie er aussieht, habe ich einen neuen Oberkellner gefunden. Sir Edward Harrington, stellvertretende Leitung des MI5, stellte sich der Fremde mit einer Stimme vor, die nach altem Leder und teurem Internat klang. Doch als er die Schwelle überschreiten wollte, geschah es. Die blank polierten Oxford-Schuhe rutschten auf einem kleinen Klecks Tomatensauce aus, den Charlie beim Rühren verschüttet hatte. Sir Harrington ruderte wild mit dem Regenschirm, die Melone rutschte ihm tief in die Stirn und nur ein beherzter Griff an Archibalds Schulter verhinderte den Sturz. »Huch, Verzeihung, die Bodenhaftung, ein tückisches Pflaster«, murmelte Harrington, rückte die Melone mit einer peinlich berührten Geste gerade und versuchte sofort wieder, seine eiskalte Miene aufzusetzen. »Kommen Sie in die Küche, Sir Edward«, sagte Archibald amüsiert. »Dort warten meine Freunde und eine Portion Bohnen auf Sie.« In der Küche angekommen, fackelte Harrington nicht lange, während er unbeholfen versuchte, seinen Regenschirm an einer Stuhllehne aufzuhängen, der prompt 3-mal zu Boden krachte. »Ich komme direkt von Prescotts Wohnung«, begann er schließlich, während er einen winzigen Klecks Bohnen probierte. »Die Polizei spricht von Selbstmord. Lächerlich.« »Angeblich«, platzte Charlie heraus, »war es keiner?« Harrington schüttelte den Kopf, wobei seine Melone erneut leicht gefährlich wippte. Wissen Sie, der gute Will war ein kleiner Mann. Selbst wenn er sich auf die äußersten Zehenspitzen gestellt hätte, hätte die Länge des Stricks nicht gereicht, um den Hals zu erreichen. Die örtlichen Beamten leiden unter akuter Kurzsichtigkeit. Aber ich erinnerte mich an Ihren Bericht. Die Geschichte mit der Yacht, dem Pilzgift und dem Premierminister. Setzen Sie mich ins Bild. Wenn meine Vermutung stimmt, stehen wir kurz vor einer Katastrophe, gegen die ein falsch servierter Sherry ein Kinderspiel ist. Die Strategie des zarten Kerns, Sir Harrington und der Plan von Chateaubriand. Die vier verschworenen Gestalten zogen sich in Archibalds Büro zurück, wo die Luft noch immer leicht nach altem Papier und fernen Häfen roch. Penelope legte ihre Ergebnisse offen. Die Verbindung zwischen dem Smart TV im Hotel, dem Laptop auf der Yacht und dem drohenden Verrat durch den stellvertretenden Premier. Sir Harrington hörte schweigend zu, während er unbeholfen versuchte, seinen Regenschirm an einem antiken Aktenschrank aufzuhängen, was dazu führte, dass ein Stapel Ordner laut scheppernd zu Boden ging. »Verzeihung, die Schwerkraft in diesem Viertel ist heute höchst instabil«, murmelte er, während er seine Melone zurechtrückte.
Doch sein Blick blieb eiskalt. Das Szenario eines russischen Maulwurfs an der Spitze der Regierung war sein persönlicher Albtraum. Die Diskussion drehte sich im Kreis. Wie entlarvte man einen Mann, der kurz davor stand, Premierminister zu werden, ohne Beweise, die über illegale Abhöraktionen einer Hackerin und die Beobachtungen eines Pinguins hinausgingen? »Genug der Theorie«, rief Archibald schließlich und erhob sich mit der Autorität eines Drei-Sterne-Kochs. »Wenn wir dieses Rätsel lösen wollen, brauchen wir Nahrung für das Gehirn. Ich werde uns ein Chateaubriand zubereiten.« Er schwebte förmlich in die Küche. Mit der Präzision eines Chirurgen wählte er das Mittelstück des Rinderfilets aus. Zart, sehnenfrei, die Krone des Fleisches. In der gusseisernen Pfanne zischte es, als er das Fleisch scharf anriet, bevor es bei exakt 160 Grad Celsius im Ofen zur Vollendung reifte. Wenig später servierte er das Fleisch mit einer cremigen Sauce Bernays und goldgelben Pommes frites. Als er den Scipio 2017 aus der Toskana entkorkte, erfüllte der Duft von marinierten Kirschen und einem Hauch Vanille den Raum. Sir Harrington nahm einen Schluck des kraftvollen Italieners und plötzlich blitzte etwas in seinen Augen auf. »Wissen Sie«, begann Harrington, während er sich ein Stück Fleisch abschnitt, das fast von selbst zerging, »wenn wir den Maulwurf nicht mit Fakten schlagen können, müssen wir ihn mit Paranoia besiegen. Er wartet darauf, dass der Premier stirbt. Aber was, wenn wir den Premier sterben lassen? Nur für ihn?« Der Plan war so waghalsig wie genial. Ein vorgetäuschter Anschlag, eine Inszenierung des Todes, die den Verräter dazu zwingen würde, sich zu früh zu offenbaren und seine Befehle aus Moskau öffentlich umzusetzen, bevor die Tinte unter dem Totenschein trocken ist. Charlie und Penelope sahen sich an. Das war kein einfacher Fall mehr. Das war ein staatlich inszeniertes Theaterstück. Das tödliche Soufflé. Archibalds Masterplan im Vorzimmer der Macht. Die Nacht im Büro war lang und der Scipio 2017 war längst geleert. Doch die Köpfe rauchten mehr denn je. Der Plan stand auf Messers Schneide. Der 63. Geburtstag der Gattin des Premierministers war die perfekte Bühne. Ein privates Dinner. Keine Presse, nur engste Vertraute. Und Archibald als der Mann, der die Fäden zieht. »Wir müssen den Premier morgen Vormittag überzeugen«, stellte Sir Harrington fest, während er versuchte, einen Kaffeefleck von seiner Weste zu tupfen. »Wenn er nicht mitspielt, bricht das gesamte Kartenhaus zusammen.« Archibald, der bereits die Menükarte für das Geburtstagsessen im Kopf entwarf, nickte. »Ich werde ihn einweihen. Er vertraut meinem Urteil ebenso wie meinem Handwerk. Aber wir brauchen ein Skript, Charlie. Wie stirbt ein Premierminister diskret zwischen Hauptgang und Dessert?« Charlie lehnte sich vor. Seine Augen blitzten.
»Nicht diskret, Archibald. Dramatisch. Wir nutzen eine alte Theatertechnik. Penelope, du besorgst uns über deine dunklen Kanäle ein Flash-Bang-Device, das in einer Kerze oder einer Serviettenhalterung versteckt ist. Ein kurzer Knall, viel Rauch, eine kleine chemische Reaktion, die wie ein elektrischer Kurzschluss aussieht. Der Plan für den Abend. Erstens, der Anschlag. Mitten im Dessert wird Penelope per Fernzündung eine harmlose, aber effektvolle Rauchladung auslösen. Zweitens, die Inszenierung. Archibald wird den Premier mit einem speziellen Griff auffangen und ihn in ein Nebenzimmer bringen, während Sir Harrington als Hilfskellner das Chaos im Saal kontrolliert und sofort den Notarzt ruft. Dritte, der Transport. Der Notarzt wird natürlich Charlie sein, in einem umgebauten Lieferwagen des Grand Hotels. Vierte, die Falle. Sobald die Meldung über den kritischen Zustand des Premiers über die gesicherten Regierungsleitungen geht, wird der stellvertretende Premier, unser KGB-Maulwurf, kontaktiert. Wir beobachten, wen er anruft, bevor er das Amt übernimmt. Er wird sich in der Sicherheit wiegen, dass seine russischen Freunde geliefert haben. Wir lassen ihn im Glauben, er hätte gewonnen, flüsterte Penelope, während sie bereits die Frequenzen der Hotelsicherheitskameras auf den Hausanschluss des Premiers umleitete. Und in dem Moment, in dem er den Befehl zur Unterwerfung Europas gibt, schnappen wir zu. Archibald glättete seine imaginäre Krawatte. Morgen um 10 Uhr habe ich den Termin beim Premier. Ich werde ihm erklären, dass sein Leben davon abhängt, wie gut er nach dem Hauptgang schauspielern kann. Apple Pie und Staatsstreich. Archibalds süßes Gift für den Premier. Der Morgen in Plymouth war untypisch klar. Fast so, als wollte das Wetter Archibald bei seinem kühnsten Manöver unterstützen. Bevor er sich auf den Weg zum hochgesicherten Anwesen des Premierministers machte, zog er sich eine seiner makellosen Schürzen über. Zucker ist der Schmierstoff der Diplomatie, murmelte er und holte ein Blech mit handtellergroßen, goldbraunen Apple Pies aus dem Ofen. Knuspriger Mürbeteig, gefüllt mit einer zimtigen Apfelmischung, die so verführerisch duftete, dass selbst ein EMI-5-Agent schwach werden würde. Punkt 10 Uhr saß er im privaten Arbeitszimmer des Premierministers. Der Regierungschef wirkte müde. Die Last der Weltpolitik zeichnete tiefe Furchen in sein Gesicht. Archibald stellte die noch warmen Pies auf den Tisch. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Geburtstagsdinner ihrer Gattin, Sir. Zur Beruhigung der Nerven. Nach dem ersten Bissen entspannte sich der Premier sichtlich. Archibald, Sie sind ein Genie. Aber Sie sind nicht nur wegen des Gebäcks hier, oder?
Archibald legte die Samthandschuhe ab. Mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme legte er die Karten auf den Tisch. Er berichtete von den abgefangenen Mails, von Dmitri Volkov und dem Maulwurf in den eigenen Reihen. Die Russen wollen nicht nur Unruhe stiften, Sir. Sie wollen das Herz der Allianz treffen. Ihr Tod soll das Signal sein. Ein Chaos in der Führung Großbritanniens, das die Unterstützung für die Ukraine wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen lässt. Während wir um sie trauern, rollen die Panzer ungehindert weiter nach Westen. Der Premier erstarrte. Das Stück Apple Pie hielt er auf halbem Weg zum Mund fest. Und was schlagen Sie vor? Dass ich mich im Keller einschließe? Archibald lächelte fein. Ganz im Gegenteil. Wir geben Ihnen, was Sie wollen. Aber zu unseren Bedingungen. Sie werden sterben, Sir. Theatralisch, medienwirksam und absolut gefahrlos. Wir inszenieren den Anschlag während des Desserts. Während die Welt trauert, locken wir den Verräter aus der Reserve. Er wird sich in der Sicherheit wiegen, gewonnen zu haben. Und genau dann werden wir seine Kommunikation mit Moskau live mitschneiden. Es herrschte Stille im Raum. Nur das Ticken einer alten Standuhr war zu hören. Schließlich nahm der Premier einen kräftigen Schluck Tee und biss entschlossen in den restlichen Pie. Archibald, sorgen Sie dafür, dass das Chateaubriand am Abend der Inszenierung trotzdem perfekt ist. Ich möchte nicht mit leerem Magen sterben. Das ländliche Refugium und die Logistik der Täuschung. Ein Staatsakt ist ein Theaterstück, bei dem die Requisiten essbar sein müssen. Nachdem der Premierminister sein Einverständnis gegeben hatte, verwandelte sich Archibald in einen kulinarischen Feldherrn. Das Ziel war Oakwood Manor, ein abgelegenes, aber prachtvolles Landgut vor den Toren Plymouths. Hier, im privaten Kreis, sollte das Schicksal Europas entschieden werden.
Doch Perfektion duldete keine Improvisation. Archibald nutzte seinen speziell für solche Anlässe umgebauten Kühltransporter, ein Fahrzeug, das äußerlich wie ein gewöhnlicher Lieferwagen für Blumen wirkte, im Inneren jedoch einem mobilen Fort Knox für Gourmets glich. Die flüssigen und festen Schätze des Archibald Featherstone. Archibald persönlich überwachte die Beladung. Die Temperaturzonen im Transporter waren auf das Zehntelgrad genau eingestellt. Zone 1, 3 Grad Celsius. Für die bretonischen Kaisergranaten und das Filet. Zone 2, 8 Grad Celsius. Für den Champagner, der die Feierlichkeit des Abends einläuten sollte. Zone 3, 16 Grad Celsius. Für die schweren Rotweine. Das Menü der Henkersmahlzeit. Archibald hatte ein Menü entworfen, das die Balance zwischen der Leichtigkeit eines Geburtstages und der Schwere des Augenblicks hielt. Vorspeise. Kaisergranat Carpaccio mit Limetten-Vinaigrette und gepufftem Quinoa. Dazu einen 2019er Meursault, Domaine Coche du Riz. Hauptgang. Chateaubriand vom Hereford-Rind im Kräutermantel, serviert mit Sauce Bernays und glasierten Fingermöhren. Dazu einen 2010er Chateau Mouton Rothschild. Dessert. Zartbitter Schokoladensoufflé mit einem Kern aus flüssigem Meersalzkaramell. Hierzu einen 1998 Chateau Dicam. Die Einweihung der First Lady. 3 Stunden vor dem ersten Gang traf Archibald auf dem Landgut ein. Er fand die Gattin des Premiers, Lady Eleanor, im Rosengarten. Ihr Gesicht war eine Maske aus Sorge, doch Archibald verbeugte sich in seinem charakteristischen 12,5-Grad-Winkel. »Gnädige Frau«, begann er sanft, »der heutige Abend wird in die Geschichte eingehen, nicht wegen eines Verlustes, sondern wegen eines Sieges der Vernunft. Ihr Gatte wird während des Desserts einen dramatischen Schwächeanfall erleiden. Bitte erschrecken Sie nicht. Es ist ein notwendiges Intermezzo, um die Wölfe aus dem Wald zu locken.« Eleanor sah ihn lange an, dann strich sie sich eine Locke aus der Stirn. »Archibald, wenn Sie sagen, dass die Inszenierung so sicher ist wie Ihre Sauce Hollandaise, dann vertraue ich Ihnen. Aber wehe, der Wein ist zu warm.« Der Aufbau der Kulisse. Während Charlie im Außenbereich des Anwesens unauffällig die Kameras installierte, die Penelope per Satellitenlink direkt mit ihrem Laptop verbanden, verwandelte Archibald das Esszimmer in eine Bühne. Er polierte jedes Glas, als hinge sein Leben davon ab, was in diesem Fall nicht einmal übertrieben war. Penelope hatte die Flashbang-Vorrichtung geschickt, in einem der silbernen Kerzenleuchter verborgen. Ein kurzer Code auf ihrem Smartphone würde später den Kurzschluss auslösen, der das Signal für den Zusammenbruch des Premiers gab. Um 19.45 Uhr fuhr die schwarze Limousine des Premierministers vor. Die Sicherheitskräfte, unwissend über den Plan, aber von Charlie diskret im Auge behalten, bezogen Position. Archibald rückte sich die Fliege zum 10. Mal gerade. Er spürte das vertraute Prickeln. Dies war kein gewöhnlicher Service. Dies war das Finale. Er glitt zur Tür, öffnete sie weit und begrüßte den Premier und seine Gattin. »Willkommen zu Hause, Sir. Der Tisch ist bereitet. Und die Geschichte wartet auf den Nachtisch.«
Das Präludium von Oakwood Manor. Champagner, Charme und Schikanerie. Der Kies knirschte unter den Reifen der schweren Limousinen, als die 10 handverlesenen Gäste am Portal von Oakwood Manor eintrafen. Es war die Crème de la Crème der britischen Gesellschaft. Enge Vertraute, ein pensionierter Admiral, eine berühmte Cellistin und 2 langjährige Freunde aus Studientagen. Archibald stand wie eine Statue im Foyer, flankiert von Sir Edward Harrington. Letzterer trug die Uniform eines Hilfskellners mit der gleichen Würde, mit der er normalerweise Geheimakten unterzeichnete, auch wenn er beim Versuch, die weißen Handschuhe überzustreifen, beinahe eine antike Ming-Vase mit seinem Ellbogen touchiert hätte. »Haltung, Sir Edward«, flüsterte Archibald, ohne die Lippen zu bewegen. »Sie servieren heute Abend kein Urteil, sondern Lebensfreude.« Der Empfang, Blasen und Botschaften. Im weitläufigen Salon wurden die Gäste mit einem 2012er Paul Roger Sir Winston Churchill empfangen.
ein Champagner von aristokratischer Tiefe. Dazu reichte Sir Harrington mit leicht wackeliger Hand feine Canapés, Wachtelei mit Beluga-Kaviar und Rauchlachsmus auf Pumpernickel. Der Premierminister klopfte mit einem silbernen Löffel gegen sein Glas. Stille kehrte ein. Er blickte zu Eleanor und für einen Moment vergaß er das mörderische Komplott, das über ihren Köpfen schwebte. Die Rede des Premierministers. Meine lieben Freunde, man sagt, hinter jedem großen Mann stehe eine starke Frau. Ich halte das für eine Untertreibung. Im Falle von Eleanor ist es so, dass ich oft nur deshalb aufrecht stehe, weil sie das Fundament bildet, auf dem ich baue. So viele Jahre. Und wenn ich sie heute ansehe, sehe ich noch immer das Mädchen, das mir in Oxford erklärte, dass meine Krawattenwahl eine politische Katastrophe sei. Eleanor, du bist mein Kompass in stürmischer See und meine Ruhe im Auge des Orkans. Auf dich, meine Liebe, herzlichen Glückwunsch. Auf die nächsten Jahrzehnte voller Eleganz und Verstand. Ein herzliches »Hört, hört« hallte durch den Raum. Eleanor lächelte, doch ihr Blick suchte kurz den von Archibald. Ein stummes Einverständnis. Zu Tisch. Ein Tanz auf dem Vulkan. Die Gesellschaft begab sich in das mit Kerzenlicht geflutete Speisezimmer. Archibald leitete das Prozedere ein. Zuerst wurde Hilden serviert, das stille englische Mineralwasser, dessen Reinheit den Gaumen neutralisieren sollte. Dann folgte der Wein für die Vorspeise. Der 2019er Meursault von Coche Durie. Goldgelb schimmerte er in den Kristallgläsern. Archibald goss ein, als würde er flüssiges Gold verteilen. Die Vorspeise. Kaisergranat Carpaccio. Die hauchdünnen Scheiben des Kaisergranats schmolzen förmlich auf der Zunge. Sagen Sie mal, Arthur, raunte der Admiral dem Premierminister zu. Man hört Gerüchte über Unruhen im Kabinett. Der stellvertretende Premier wirkt in letzter Zeit, nun ja, fast schon präsidial, finden Sie nicht? Der Premier lächelte dünn und nippte am Meursault. Ach, George, manche Leute verwechseln Ehrgeiz mit Kompetenz. Lassen wir die Politik heute Abend vor der Tür. Der Kaisergranat ist viel zu gut für solche Themen. Der Hauptgang. Chateaubriand vom Herefordrind. Sir Harrington servierte die Sauce Bernaise mit einer Konzentration, die an das Entschärfen einer Bombe erinnerte. Er schaffte es, die Soße exakt in die Mitte des Tellers zu platzieren, ohne den Premier zu bekleckern. Ein kleiner Sieg für den MI5. Die Cellistin wandte sich an Eleanor. Dieses Fleisch ist göttlich. Archibald übertrifft sich selbst. Wissen Sie, Eleanor, in Zeiten wie diesen ist Beständigkeit das wertvollste Gut. Ein gutes Essen, wahre Freunde. Man könnte fast vergessen, wie fragil die Welt draußen ist. Genießen wir die Fragilität, solange sie glänzt, meine Liebe, antwortete Eleanor mit einer Ruhe, die Archibald bewunderte.
Die Stimmung der Helden. Hinter der Fassade der Perfektion arbeiteten die Nerven der vier Retter auf Hochtouren. Erstens Archibald. Er war in seinem Element, sein Puls war ruhig, seine Sinne geschärft. Er beobachtete jede Kaubewegung des Premiers. Er wusste, nach diesem Gang beginnt der Sturm. 2. Sir Harrington. Er schwitzte leicht unter seiner Kellnerweste. Sein Regenschirm lehnte griffbereit hinter einem schweren Vorhang. Er war bereit, das Notprotokoll einzuleiten, sobald der Knall ertönte. 3. Penelope. Sie saß im Übertragungswagen, der als Wäschereiservice getarnt im Hof stand. Ihre Augen fixierten drei Bildschirme. Sie überwachte die verschlüsselten Leitungen des stellvertretenden Premiers. Noch 5 Minuten bis zum Dessert, flüsterte sie in den Funk. 4. Charlie. Er patrouillierte als Gärtner im Außenbereich, das Funkgerät im Ärmel. Sein Blick scannte den Waldrand. Er wartete auf das Signal seines Teams. Archibald räumte die Teller des Hauptgangs aus. Der 2010er Mouton Rothschild hatte seine Schuldigkeit getan. Die Gäste wirkten angenehm berauscht und zufrieden. Und nun, verkündete Archibald mit einer Stimme, die keinen Raum für Zweifel ließ, servieren wir das Geburtstagssoufflé. Ein Gericht, das, nun ja, im wahrsten Sinne des Wortes, umwerfend ist. Das Soufflé-Komplott und der Tanz der Schatten. Die Luft im Speisezimmer von Oakwood Manor war schwer vom Duft des edlen Bordeaux und der Vorfreude auf das Dessert.
Archibald trat ein, auf einem silbernen Tablett das zartbitter Schokoladensoufflé. Perfekt aufgegangen, eine architektonische Meisterleistung aus Eiweiß und Kakao. Ein Soufflé, dozierte Archibald, während er den Teller vor dem Premierminister platzierte, ist die flüchtigste aller Freuden. Ein Moment der Unachtsamkeit und alles fällt in sich zusammen.
Der Knall. In dem Moment, als der Premier den Löffel hob, drückte Penelope im Übertragungswagen auf Enter. Ein gleißender Blitz zuckte aus dem silbernen Kerzenleuchter in der Mitte des Tisches. Ein ohrenbetäubender Knall, gefolgt von einer dichten, weißen Rauchwolke, hüllte die Tafel ein. Gläser klirrten. Lady Eleanor stieß einen spitzen Schrei aus. Der Premierminister griff sich theatralisch an die Brust, stieß ein heiseres Röcheln aus und kippte vornüber. Sein Kopf landete mit einem dumpfen Aufschlag genau neben dem Soufflé.
»Edward, sofort!« rief Archibald. Mit einer Kraft, die man dem drahtigen Oberkellner nicht zugetraut hätte, packte er den Premier unter den Armen.
Sir Harrington stürmte herbei, ignorierte seine Melone und gemeinsam schleiften sie den bewusstlosen Regierungschef in das angrenzende Bibliothekszimmer.
»Niemand verlässt den Raum«, befahl Harrington den schockierten Gästen mit der Stimme eines Mannes, der gewohnt war, Armeen zu befehligen. Er riss sein Telefon heraus.
»Zentrale, hier Oakwood Manor, Code Red. Wir brauchen den Rettungsdienst, sofort. Der Premierminister hat einen Herzanfall.«
Und damit schließt sich für heute der Vorhang in Oakwood Manor. Das Soufflé ist serviert, der Rauch lichtet sich und während die Welt da draußen den Atem anhält, beginnt für Archibald und seine Freunde erst die eigentliche Jagd. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dieser dritte Teil von Archibald und Der Schatten über dem Milbay Pier hat Ihnen genauso viel Freude bereitet wie mir beim Schreiben. Doch keine Sorge, wir lassen Sie nicht lange im Ungewissen. Die Geschichte steuert auf einen weiteren Höhepunkt zu. Im vierten Teil, der in Kürze erscheint, muss Archibald beweisen, dass er nicht nur mit dem Trüffelhobel, sondern auch mit den Schatten der Macht umgehen kann. Es geht um alles oder nichts. Und die Wahrheit liegt tiefer vergraben als ein alter Bordeaux im Weinkeller. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr kulinarischen Nervenkitzel oder andere spannende Abenteuer haben, schauen Sie doch mal ganz diskret in unserem gandeshop.de vorbei. Dort finden Sie weitere Werke von Ellen und mir, manche zum Erwerben für Ihre Sammlung, andere als kostenlosen Download für gemütliche Lesestunden. Ein Blick lohnt sich immer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Genuss trifft Gefahr. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie wachsam und vor allem genießen Sie das Leben. Ihr Team von Taste of Crime.